Auf schwachen Schultern ruht oft die schwerste Last, lautet ein Sprichwort. Und in der Tat werden Schultern häufig für selbstverständlich genommen, bis sie irgendwann eben nicht mehr alles schultern können. Wenn das Gelenk der Belastung nicht mehr standhalten kann, ist manchmal der Einsatz einer TEP, einer Totalendoprothese, notwendig. Doch das Schultergelenk ist unter den Gelenken ein ganz besonderes. Dazu weiß Dr. Med Sven Lichtenberg von der Athos Klinik Heidelberg mehr.
Das hört sich gesund an. Medizinische Infos, Trends, Interviews mit Experten und Tipps für einen gesunden Lebensstil. Der DPV-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Andrea Freitag und ich spreche heute mit Dr. Med Sven Lichtenberg. Herr Dr. Lichtenberg, schön, dass Sie hier sind.
Ja, gleichfalls. Schön, dass ich da sein darf.
Sie sind Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie sowie Sportmedizin und stellvertretender ärztlicher Direktor in der Athos Klinik Heidelberg. Und hier behandeln Sie seit über 25 Jahren Menschen mit Schulterbeschwerden. Was ist denn das Besondere am Schultergelenk? Ist das kein Gelenk wie jedes andere?
Das Schultergelenk ist extrem speziell, weil es nicht nur aus einem einzigen Gelenk, also zwei Gelenkpartnern besteht, sondern wir haben mehrere Gelenkebenen. Zum einen das reine Schultergelenk, was aus dem Oberarmkopf und der Pfanne besteht, aber eben auch das Gelenk unter dem Schulterdach und gleichzeitig auch noch das Nebengelenk zwischen dem Schulterblatt und dem Rumpf, also dem Brustkorb. Und überall dort können Beschwerden auftreten, die wir letztendlich dann behandeln.
Was sind denn so typische Beschwerden oder vielmehr Gründe dafür, dass ein Gelenkersatz irgendwann unvermeidbar wird?
Wenn wir nur über den Gelenkersatz sprechen, dann ist natürlich das Oberste oder das, was am meisten die Patienten zu uns bringt, die Arthrose, also der Verschleiß des eigentlichen Schulterhauptgelenkes, aber eben auch Folgezustände nach Frakturen, also sprich nach Knochenbrüchen, die entweder konservativ oder operativ mal mehr, mal weniger gut behandelt wurden.
Welche Diagnoseverfahren setzen Sie denn ein, um den Schmerzen der Schulter eines Patienten auf den Grund zu gehen? Da gibt es ja sicherlich viele verschiedene Ursachen.
Ja, also da gibt es ja eine ganz normale Abfolge, Kaskade. Das eine ist natürlich A, dass ich den Patienten erstmal ausgiebig zu seinen Beschwerden befrage. Gibt es gewisse Ereignisse, dann gehört eine sehr genaue und detaillierte Untersuchung des Patienten dazu, so dass ich mir auch ein Bild machen kann, wo sind seine Einschränkungen, was beschäftigt ihn tatsächlich. Das ist mal das, was ich mit meinen Händen machen kann. Und dann kommen die technischen Untersuchungen. Da gehört bei der Schulter immer der Ultraschall dazu, aber eben auch als allererstes ein Röntgenbild, beziehungsweise eine Röntgenbildserie, mit der wir das Gelenk schon mal umfassend analysieren können. Und dann je nach Beschwerde, Symptomatik und auch Entstehungsart kommt dann eigentlich an der Schulter sehr, sehr häufig das Kernspinnen, also die Kernspintomographie zum Tragen, weil wir dort einfach die Weichteile optimal beurteilen können. Seltener sind die Kernspin-Aufnahmen mit Kontrastmittel im Gelenk. Da haben wir ganz spezielle Fragestellungen, die aber nichts mit dem Gelenkersatz zu tun haben. Und gerade beim Gelenkersatz ist eine Computertomographie, also die Knochendarstellung, extrem wichtig, weil wir hier auch dreidimensionale Rekonstruktionsverfahren anwenden können. Und die CT-Aufnahmen sind für uns immanent wichtig für die inzwischen eigentlich allgegenwärtige präoperative Planung und ja auch durchaus Anfertigung von Spezialimplantaten oder Spezialinstrumenten.
Ja, jetzt haben viele Menschen natürlich immer so ein bisschen Befürchtungen bei Gelenkaustausch, Narkose und den ganzen Sachen. Gibt es vielleicht erst konservative Mittel und Wege, zu Schmerzen im Schultergelenk einzudämmen?
Ja, selbstverständlich. Das kommt ja darauf an, wie weit fortgeschritten die Erkrankung ist und natürlich auch, wie hoch der Leidensdruck des jeweiligen Patienten ist. Prinzipiell konservativ ist natürlich immer erstmal das, was man so kennt, entzündungshemmende Medikamente wie wir nennen da so typischerweise Ibuprofen, Voltaren, Acoxia, also alles das, was Entzündungen im Körper hemmt und damit den Schmerz auch reduziert. Das ist das rein Medikamentöse, was man dann zusätzlich noch in das Gelenk einspritzen kann. Da haben wir zum einen Cortison, wobei wir vom Cortison immer weiter weggehen und das eigentlich gar nicht mehr verwenden. Dann ist es eher eine Applikation von lokalen Anästhetika, also lokalen Betäubungsmitteln. Und gerade bei der Arthrose Eigenbluttherapie, also da kommen diese Schlagwörter wie ACP, Eigenbluttherapie, bei denen man Patienten Blut abnimmt, das zentrifugiert und dann den Überstand, das sogenannte Plasma, wieder einspritzt. Das soll eine Verbesserung des Knorpelflairs im Gelenk erbringen. Ich glaube, das hat seinen Stellenwert in der konservativen Therapie vor den operativen Maßnahmen. Und wenn Sie dann noch fragen, inwieweit möglicherweise nicht gelenkersetzende oder gelenkerhaltende Verfahren möglich oder sinnvoll sind, dann muss man auch da sagen, kommt aufs Stadium an. Je früher, desto besser. Dann kann man eine sogenannte CAM-Prozedur machen. In dieser CAM-Prozedur wird arthroskopisch im Gelenk mal aufgeräumt. Wenn ich das mal so ein bisschen platt sage, bedeutet letztendlich, man entfernt alles entzündliche Gewebe, man glättet die Gelenkflächen, die lange Bizepssehne, ganz häufig ein großes Schmerzproblem bei diesen arthrotischen Schultern, wird versetzt, wird aus dem Gelenk herausgenommen und sonstige entzündliche Veränderungen unterm Schulterdach werden ebenfalls beseitigt und damit kann man, und das haben wir auch mal in einer eigenen Studie nachgewiesen, bis zu 10 Jahre den Patienten Zeit geben, bis dann irgendwann doch die Prothese notwendig wird. Funktioniert aber, wie gesagt, nur, wenn man rechtzeitig kommt.
Aber ist ja schon ein ordentlicher Zugewinn.
Absolut, ja, absolut.
Okay, wenn es dann jetzt doch leider soweit ist, dass das Schultergelenk operativ ausgetauscht werden muss, wie lange muss man da so grob geschätzt zeitlich einplanen? Also von der Entscheidung für den Eingriff bis zum Wiederankommen, sag ich jetzt mal, im Alltag?
Ja, also im Großen und Ganzen hängt es natürlich zum einen davon ab, in welcher Institution man ist, wie schnell kriegt man dann einen OP-Termin. Das ist mal die eine Wartezeit. Und letztendlich vom OP-Tag, bis man sagen kann, okay, jetzt kann ich nahezu wieder alles machen, was mir auch mit dieser Schulterprothese möglich sein wird, muss man ein gutes halbes Jahr rechnen. Und man muss auch eindeutig unterscheiden zwischen den sogenannten anatomischen Prothesen, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, und den sogenannten inversen Prothesen, die anatomischen Prothesen brauchen ein bisschen länger, weil man dort auf die Heilung der Sehnen baut und auch setzt. Und das ist auch extrem wichtig für die Funktionalität des Gelenkes. Bei den inversen Prothesen muss man das nicht ganz so streng. Und von daher geht es bei den Prothesen meistens ein bisschen schneller.
Anatomische oder inverse Prothese, wo ist da genau der Unterschied?
Das wäre natürlich schön, wenn wir jetzt Bilder zeigen könnten. Also ich versuche das mal zu umschreiben. Die anatomische Prothese ersetzt letztendlich die beiden Gelenkpartner 1:1. Bedeutet, der zerstörte, kaputte Oberarmkopf, also die Kugel des Gelenkes, wird auch durch eine Halbkugel, durch etwas Rundes ersetzt und die Gelenkpfanne wird durch ein pfannenartiges Implantat ersetzt. Dazu braucht es zwingend eine intakte Rotatorenmanschette. Diese Rotatorenmanschette ist also die Muskelmanschette, die um den Oberarmkopf angreift und dafür sorgt, dass der Mensch den Arm bewegen, drehen und vor allem heben kann. Ohne diese Rotatorenmanschette funktioniert die Schulter nicht. Und deshalb ist es so wichtig, wenn man eine anatomische Prothese implantiert, man muss vorher wissen, dass die Rotatorenmanschette intakt ist und man muss dafür sorgen, dass nach der Operation die eine Sehne, die wir dort durchtrennen müssen, auch wieder so gut fixiert ist, dass sie auch wieder anheilt, damit das dann auch richtig funktioniert.
Spannend. Wie ist das denn bei den inversen Prothesen?
Genau konträr zu der anatomischen Prothese, da wird der Oberarmkopf, also die Kugel des Gelenkes, eben nicht mit einer Kugel ersetzt, sondern mit einem kleinen Stiel, der obendrauf eine kleine Pfanne trägt. Und auf der ehemaligen Pfannenseite am Schulterblatt, dort wird ein Metallträger mit einer Halbkugel montiert, um sozusagen dieses gesamte Gelenk umzudrehen. Deshalb inverse oder umgedrehte Schulterprothese. Das ist die Prothesenart, die zum Tragen kommt, wenn die Rotatorenmanschette kaputt ist, also die Muskelmanschette, wie wir es vorhin schon erwähnt haben, und in allen Folgezuständen nach Frakturen, bei denen eben auch die normale Anatomie der Sehnenansätze am Oberarm zerstört sind. Oder eben auch da die Sehnen der Rotatorenmanschette defekt sind. Das passiert eigentlich immer häufiger und deshalb ist auch, wenn man mal sich sein eigenes Patientengut anguckt, die Zahl der Implantationen von diesen inversen Prothesen deutlich gestiegen und inzwischen sicherlich bei 3/4 zu 1/4 ja, pro der inversen Prothese.
Gibt es da tatsächlich auch Unterschiede, wenn man jetzt an die Zeit nach der Gelenkaustausch denkt? Also gibt es dann Sportarten, die man dann damit noch machen kann oder gibt es Bewegungen, die dann irgendwie tabu sind? Wie ist das mit so einer Schulterprothese?
Die anatomische Prothese, damit kann man, wenn das alles gut läuft, nahezu eine freie Beweglichkeit wiederherstellen. Wichtig ist immer zu betonen, nahezu. Es wird nie wie ein gesundes Gelenk vorher, aber es kommt schon ganz schön nah dran. Und deswegen auch unsere Empfehlung immer nicht zu lange warten, weil dann sind die Weichteilveränderungen schon so weit fortgeschritten, dann kann man da nichts mehr rauszaubern. Das muss man mal so sagen. Aber wenn man rechtzeitig gut versorgt eine anatomische Prothese hat, kann man damit eigentlich alles machen. Man kann damit auch Tennis spielen. Man kann damit auch Golf spielen. Also Golf ist eh immer das, was man immer machen kann mit einer Schulter. Aber wir empfehlen zum Beispiel Tennis nur für Geübte, die es können, die aber auch nicht dann jeden Tag auf dem Tennisplatz sind oder die tatsächlich auch noch in einer Mannschaft, also in Mädenrunde spielen beim Tennis. Da gibt's ja die ehrgeizigen Damen und Herren im fortgeschrittenen Alter, was ja alles auch recht ist. Nur für Dauertennis ist diese Schulter eigentlich nicht ausgelegt und sie wird dann darunter schneller leiden. Das muss man kann natürlich damit Tennis spielen, aber dann muss man auch wissen, dass die Haltbarkeit dieser Prothese, die wir sonst so bei gut 15 Jahren ansetzen, einfach reduziert wird durch die vermehrte Belastung. Und was auch nicht gut ist, sind Gewichtsbelastungen weit weg vom Körper. Also alles, was mit langem, gestrecktem Arm hochgehoben wird mit schweren Lasten, das ist nicht gut. Also Fitnessstudio ja, aber dosiert und mit Verstand.
Herr Dr. Lichtenberg, schon mal vielen Dank bis hierher. Uns erreichen regelmäßig Fragen unserer Leser, einige davon auch zum Thema Schulterendoprothese. Einige davon würde ich Ihnen jetzt gerne einmal stellen. Ein Leser fragt, ich bin von Beruf Handwerker und gehe in meiner Freizeit regelmäßig ins Fitnessstudio. Jetzt sagt der Arzt, dass meine Schulter völlig verschlissen ist und ausgetauscht werden muss. Aber ich habe gehört, dass man nach dem Eingriff nur noch so wenig Kraft und kaum Beweglichkeit hat. Gibt es da keine Alternative? Haben Sie da einen Rat?
Naja, ich denke, wir haben es gerade kurz schon mal angerissen. Die anatomische Prothese, immer vorausgesetzt, das würde bei diesem Handwerker auch klappen. Ein Handwerker, der noch berufstätig ist, der ist irgendwo zwischen 50 und Mitte 60. Da sind meistens die Sehnen noch in Ordnung. Dann kann man dem schon auch sagen, ja, mit diesem künstlichen neuen anatomischen Gelenk können Sie nicht nur wieder Ihren Job nachgehen, sondern Sie können auch wieder in Ihrem Fitnessstudio dosiert, mit Bedacht, mit Verstand aktiv sein.
Eine andere Leserin fragt, mein Mann kann seinen rechten Arm seit mehreren Wochen nicht mehr so heben, dass er die Gläser im obersten Regal erreichen kann. Jetzt soll unser Enkel sogar so eine von diesen Schubladen einbauen, mit der die Gläser auf Bauchhöhe runterfahren. Ich will aber, dass mein Mann endlich zum Arzt geht. Wie kann ich ihn überzeugen, wenn die offensichtlichen Einschränkungen und Schmerzen das schon nicht können?
Naja, also ich bin jetzt kein Eheberater. Aber letztendlich, man muss rausfinden, warum er den Arm nicht heben kann. Das kann ja sein, dass es nicht nur eine Arthrose ist, sondern vielleicht auch ein Sehnenschaden. Und dann hat er ja auch in seinem sonstigen Leben Einschränkungen und kann viele Dinge nicht machen. Und dann ist es wirklich sinnvoll, weil hinterher kann er wieder den Arm heben, aller Voraussicht nach. Und er hat einfach auch wieder mehr Lebensqualität und sein Leidensdruck ist weg.
Letzte Frage. Eine Dame sagt, ich bin 40 Jahre alt und nach einem Unfall musste mein linkes Schultergelenk ausgetauscht werden. Die Revisionen in diesem Bereich sollen ja irgendwie so schwierig sein. Was kann ich tun, damit das Gelenk möglichst lange hält?
Wenn das Gelenk gut ersetzt wurde, dann hält das auch erstmal wirklich eine lange Zeit. Und wie vielleicht auch vorhin schon mal angedeutet, aktiv bleiben, ja, aber eben vermeiden Belastungen, die weit weg vom Körper mit hohen Gewichten sind. Also sogenannte exzentrische Belastungen, die sind Gift für jedes künstliche Schultergelenk. Und da wäre es wirklich sinnvoll, dass sie einen guten Operateur oder Orthopäden hat, einen guten Physiotherapeuten, der dann ihr auch sagt, hier, das sind Übungen, die gehören sich nicht oder sollte man nicht tun. Und dann ist man, wenn man mit gutem Menschenverstand und mit Vorsicht an diese ganze Nachbehandlung und die ganzen Jahre danach rangeht, dann hält das auch. Dann muss man nicht bange sein vor einem möglichen Wechsel. Und man sollte eh nicht bange sein vor einem möglichen Wechsel, weil mit den heutigen Implantaten kann man wirklich sehr gut eine Wechseloperation bewerkstelligen und dann hinterher immer noch eine sehr zufriedenstellende Funktionalität der Schulter erreichen.
Herr Dr. Lichtenberg, ganz herzlichen Dank für diesen Einblick in die Welt der Schultergelenke. Schön, dass Sie Zeit für uns hatten.
Ja, sehr gerne. Vielen Dank.
Das war's für heute. Wenn euch die Episode gefallen hat, abonniert unseren Podcast, gebt ihm eure Likes, Sterne und positiven Bewertungen. Wir freuen uns. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.